Die Wilderer von Braunburg, ein Hörspiel von Axel Zierer und Heinz-Jörg Fulst. Produktion Saarländischer Rundfunk in Zusammenarbeit mit Radio Brocken. Folge 4.
Nehmen Sie Platz. Herr Wachtmeister, schließen Sie bitte die Tür.
Heute steht in der Kreisstadt Annenstein die Verhandlung im Strafprozess gegen Martin Mückenheim auf der Gerichtstafel. Der große Verhandlungssaal des altehrwürdigen Gerichtes war zum Bersten mit interessierten Zuhörern gefüllt. Der Prozess machte Aufsehen. Viele Harzer sympathisierten insgeheim mit dem Wilderer Mückenheim.
Zur Verhandlung steht die Strafsache gegen Martin Mückenheim aus Braunburg. Ich rufe zunächst die Zeugen auf.
Richter Adam wies die erschienenen Zeugen, Forstoberinspektor Falkenstein und Polizeikommissar Schleicher darauf hin, dass sie nur die Wahrheit auszusagen hätten. Dann mussten die beiden vor der Tür Platz nehmen, nachdem Staatsanwalt Dr. Wüterich die Anklageschrift verlesen hatte.
Der Angeklagte Martin Mückenheim wird beschuldigt, am 27. August im Revier Silberteich des Forstamtes Braunburg gegen 20 Uhr unter Zuhilfenahme eines rechtswidrig entwendeten infrarotsichtverstärkten Jagdgewehres 11 Ricken und 3 Kälber ohne Jagdberechtigung erlegt, sowie eine Ricke weitwund geschossen zu haben. Die letztgenannte Ricke erhielt den Fangschuss des Forstinspektor von Roller.
Hört, hört.
Wo ist denn der von Roller überhaupt? Er drückt sich wohl.
Der Staatsanwalt verließ eine geschrobene Litanei an Gesetzesauszügen. Gesetze, gegen die Mückenheim sämtlich verstoßen haben soll. Einbruch bei von Roller, Diebstahl des Gewehres, schließlich dessen unerlaubte Benutzung und so weiter und so fort.
Ist nach § 19 Absatz 1 Ziffer 2c des Bundesjagdgesetzes vom 29.09.1976 verboten, auf Wild mit halbautomatischen oder automatischen Waffen, die mehr als 2 Patronen in das Magazin aufnehmen können, zu schießen. Nach Absatz 1 Ziffer 4 des genannten Gesetzes ist es ferner verboten, Schalenwild zur Nachtzeit, hier 1,5 Stunden nach Sonnenuntergang, zu erlegen. Deshalb darf nach Ziffer 5a auch ein Nachtsichtgerät nicht verwendet werden.
Dann durfte der von Roller auch nicht damit ballern.
Die Grünen dürfen doch alles. Unser Eins muss sich ein Hirsch im Zoo ansehen.
Ich bitte mir Ruhe aus.
Der hat doch wohl einen Vogel.
Nochmals, wenn hier nicht Ruhe herrscht, verhänge ich ein Ordnungsgeld. Herr Staatsanwalt, fahren Sie bitte fort.
Der Staatsanwalt fährt fort. 7 eng beschriebene Seiten verliest er. Martin Mückenheim kommt es vor, als sei er als Schwerverbrecher hierher verschleppt. Er versteht die Welt nicht mehr.
Also nochmals, Herr Falkenstein. Trug Herr von Roller bei der Begegnung an jenem Abend ein Gewehr bei sich?
Ich glaube, dass er... Ja, eigentlich...
Ja oder nein?
Schon.
Schon was?
Ich weiß es nicht.
Sie können es aber auch nicht ausschließen.
Ich weiß es nicht.
Und die Sache mit dem Hund. Hat er stets angeschlagen?
Er hat oft gebellt, aber jetzt, wo sein Kopf an der Förstereitür hängt...
Ja?
Da bellt er nicht mehr. Auf jeden Fall, nichts gesehen, nichts gehört, war nicht dabei. Das habe ich der Polizei auch so gesagt.
Staatsanwalt Wüterich und Mückenheims Verteidiger, Rechtsanwalt Habermals, haben Falkenstein ins Verhör genommen. Aber aus dem Forstmann ist nichts herauszuholen. Und der nächste Zeuge, Kommissar Schleicher, kann nur seine persönliche Version des Falles vortragen. An Beweisen jedoch scheint es zu mangeln.
Ich schließe damit die Beweisaufnahme ab, Herr Staatsanwalt. Ich bitte um Ihr Plädoyer.
Hohes Gericht, wir haben es hier mit einem besonders schrecklichen Fall rücksichtsloser Wilddieberei in Tateinheit mit weiteren schweren Verbrechen zu tun.
Der hat doch wohl einen Vogel.
Wilddieberei ist doch nicht vogelfrei.
Ruhe!
Der Staatsanwalt führt noch einmal aus, welche Belastungen seiner Ansicht nach gegen Mückenheim sprechen. Er erklärt ihn der bezichtigten Verbrechen für schuldig.
Und so bitte ich das Gericht, hier aufgrund der ausufernden Wilddieberei im Kreis Annenstein ein Exempel zu statuieren. Ich fordere als Gesamtstrafe Freiheitsentzug von 4 Jahren ohne Bewährung für den Angeklagten Martin Mückenheim.
Herr Rechtsanwalt Habermals, Sie haben das Wort.
Mückenheims Verteidiger erhebt sich. Plötzlich war es mucksmäuschenstill im Saal. Rund 200 Augenpaare sind auf den Mann gerichtet, der während des Prozesses mit scharfer Zunge und klarem Gedanken das Wortgefecht mit dem Staatsanwalt geführt und nachhaltig betont hat, dass sein Mandant unschuldig sei. Rechtsanwalt Habermals nickt Mückenheim aufmunternd zu.
Pass auf, jetzt zerreißt er die Anklage in der Luft.
Genau, jetzt kriegt der schnoddrige Staatsanwalt noch mal sein Fett ab.
Habermals holt tief Luft. Schweißperlen stehen auf seiner Stirn. Seine Finger krallen sich am Pult fest und werden blutleer. Halb kneift er die Augen zusammen, blickt den Staatsanwalt mit kaltem Blick an, spitzt den Mund und seine Stimme zerschneidet die Totenstille.
Ich schließe mich den Ausführungen des Herrn Staatsanwalt an.
Nun, das ist eine mehr als unerwartete Wende. Tumulte im vollbesetzten Gerichtssaal folgen.
Ist doch sowieso ein armes Schwein, der Mückenheim. Schuldlos ohne Arbeit, findet nichts, der Kleine krank. Da holt man sich eben mal ein Stück Fleisch aus dem Wald.
Aber dann doch nicht so ein Geballere. Ein Dutzend Viecher auf einmal.
War er doch aber gar nicht.
Na, das werden wir ja jetzt sehen.
Das Gericht hat sich zurückgezogen. Richter Adam und die beiden Beisitzer beraten über Unschuld oder Schuld und gegebenenfalls über das Strafmaß. Nun hat das Gericht seine Verhandlungspause beendet. Richter Adam steht in seiner bedeutungsvollen Robe am Richtertisch und verkündet das Urteil.
Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird freigesprochen.
Bravo!
Das gönn ich dir.
Der Richter erläutert die Gründe, die zum Urteil und damit zum Freispruch geführt haben. Insgesamt sind die aufgezeigten Anhaltspunkte deutbar und nicht beweiskräftig. Anschließend nutzt Lokalredakteur Theo Tempo die Gelegenheit, Rechtsanwalt Habermals zu interviewen.
Herr Habermals, auf einen Moment.
Herr Tempo, was kann ich für Sie tun?
Nun, es war für alle sehr überraschend.
Das Urteil?
Nein, nicht das Urteil. Es war überraschend, dass Sie sich beim Plädoyer den Ausführungen des Staatsanwaltes angeschlossen haben. Schließlich haben Sie während des Prozesses die Unschuld Ihres Mandanten beteuert. Und außerdem sind Sie doch sein Verteidiger, nicht der Ankläger.
Eben, lieber Tempo, eben. Und Sie sehen doch das Resultat. Mein Mandant ist freigesprochen. Prozesstaktik nennt man das. Das war halt Berechnung. Und in dubio pro reo, wie wir Lateiner zu sagen pflegen, im Zweifel für den Angeklagten.
Theo Tempo ist verdutzt. Habermals hat mit viel Glück seine in brisanten Situationen aufkommende Nervosität als Berechnung verkaufen können.
Herr Mückenheim, wie sehen Sie das?
Ich bin freigesprochen. Jetzt kann ich wieder an die Gerechtigkeit glauben.
Tempo hat genug Material. Er eilt zum Telefon, um seinen Bericht für die Ausgabe des nächsten Tages durchzugeben.
Ja, Tempo hier. Nehmt mal auf, Schlagzeile. Mückenheim freigesprochen. Die tollkühne Parade des Erwin Habermals. Wurde ein neuer Staranwalt geboren?
Die Schlacht ist geschlagen. Aber die wirklichen Täter gehen mit Eiseskälte vor.
Können durchaus zufrieden sein. Zwei Hirsche, drei Kälber, zwei Wildschweine.
Hast du gesehen, Onkel Christian, wie ich die beiden Schwarzkittel erlegt habe? Ping, ping. Und schon lagen sie tot in ihrem Schweiß.
Im Wald. Morgens 4 in der Frühe. Zwei Gestalten bewegen sich im allerersten Büchsenlicht durch den Forst. Es sind die Wilderer Christian Klapproth und sein Neffe Jochen Aukamm.
Bist schon toller Schütze, Jochen. Mein Schützenfeste demnächst tust du gute Aussichten haben.
Gute Aussichten? Da geht der Hirsch ab, sag ich dir. Wer König werden will, muss mich erst schlagen. Sag mal, wo bleiben der?
Es beginnt ja schon aufzuhellen. Denke, dass er mit seinen Karren gleich rüberkommen wird.
Unser Abnehmer braucht ja verdammt viele Wildfleisch in letzter Zeit. Was macht denn der damit?
Mir egal. Hauptsache, der kommt gut mit Mäusen rüber. Sorge tut mich was anderes machen.
Was denn, Onkel Christian?
Dass in Mückenheim nicht eingelocht haben, dass er frei rumlaufen tut.
Hä? Das verstehe ich nicht. Wenn er uns in die Quere kommen tut, bang!
Den wird der Schmiere jetzt überwachen.
Ah, meinst du, weil dieser grüne Försterarsch von Roller wieder aus dem Krankenhaus ist?
Nee, deshalb nicht. Nur dieser Kommissar Schleicher ist ein mieses Aas. Der weiß schon, dass der Jagdleidenschaft mit Mückenheim irgendwann durch ihn tut. Und darauf wartet er nur.
Na und? Solange die Martin verfolgen tun, haben wir freie Schussbahn.
Da denkst du, kleiner Blödmann. Wenn Tag und Nacht jede Bullen durch die Reviere rennen, kommen wir auch nicht zum Schuss. Und hast du nicht vorhin selbst gesagt, dass wir jetzt so viele Wildschießen wie noch nie? Wir sind voll in Geschäfte, du. Und das muss so bleiben. Mir kommt da eine Idee, wie wir Mückenheim loswerden können und einen Roller gleich dazu.
Wie willst du denn das anstellen, Onkel Christian?
Später. Ich höre einen Lieferwagen kommen. Machen wir erst Geschäft und dann kommt das Vergnügen.
Nach dem Gemetzel der Wilderer und dem auf ihn gelenkten Verdacht stiert Forstinspektor von Roller seit Tagen nur noch teilnahmslos vor sich hin.
Schau, Eberhard, hier im Garten unserer Försterei hast du einen schönen Blick auf deine geliebten Wälder. Da wirst du ganz schnell wieder gesunden. Anders als im Krankenhaus von Annenstein.
Forstinspektor Eberhard von Roller krankt noch immer an einer schweren Depression, als Folge eines Nervenzusammenbruches, den er im Zusammenhang mit den Vorfällen um die vorsätzliche Tiertötung erlitten hat. Hilda, seine Gattin, hat ihn jetzt gegen den Rat der Ärzte aus dem Krankenhaus geholt, um die Pflege selbst zu übernehmen. Der Gemütszustand des ehemals so kernigen und forschen von Roller ist unverändert schlecht. Nach wie vor zeigt er kaum eine Gefühlsregung.
Ich gehe jetzt ins Haus, um den Abwasch zu besorgen. Nicht wahr, Eberhard? Das hast du dir doch immer gewünscht, dass ich mich mehr um meinen Haushalt kümmere. Wenn du etwas brauchst, rufe bitte.
Eine gute halbe Stunde mag der Förster schon Gedanken verloren in die Gegend gestiert haben, ohne dabei etwas wahrzunehmen. Auch nicht den jüngeren Mann, der plötzlich und unverhofft am Gartenzaun steht und zu ihm herüberschaut.
Herr von Roller, Herr Forstrat, ich muss Ihnen etwas sagen. Darf ich zu Ihnen kommen?
Ohne eine Antwort abzuwarten, steigt der ungebetene Besucher zügig über den Zaun und nähert sich dem stumpfsinnig dreinblickenden Förster.
Ich wollte eine Beobachtung melden, Herr Forstdirektor. Unten am Silberteich, ich habe den weißen Hirschen gesehen.
Von Roller zuckt zusammen, heftig sogar. Seine Lebensgeister scheinen augenblicklich zu erwachen. Jedenfalls nimmt er nach Wochen erstmals überhaupt wieder etwas wahr.
Karlchen? Mein weißer Hirsch am Silberteich?
Der weiße Hirsch, dieses königliche Tier, von dem die Legende sagt, dass er nicht getötet werden darf, weil er dem Schützen ebenfalls den Tod bringt, ist der ganze Stolz des adligen Weidmannes. Er steht seit eh und je in seinem Revier, ist von ihm mit größter Liebe gepflegt und gehegt worden und schon von daher äußerst standorttreu. Was also sollte den Hirsch aus dem Revier getrieben haben?
Wilderer! Die Verbrecherbande ist hinter Karlchen her. Ich muss ihm beistehen.
Der Forstmann gerät in große Besorgnis. Verdrängt war mit einem Schlag der depressive Zustand. Was Medikamente und Zuwendung nicht erreicht haben, bewirkt einzig und allein die Sorge um seine Schutzbefohlenen. So bemerkt er auch nur am Rande, dass der Überbringer der aufschreckenden Nachricht sich bereits wieder entfernt, offensichtlich in der Gewissheit, dass seine Mitteilung die erhoffte Wirkung erreicht hat.
Karlchen, mein armer Liebling, halte aus, ich komme!
Von Roller eilt ins Haus. Seine Gattin ist baß erstaunt über seine plötzliche Wandlung und zieht prompt die falschen Schlüsse.
Eberhard, ich hab's ja gewusst. Die heimische Umgebung wird dich heilen. Nur so schnell? Mein Gott, das hätte ich nur nicht zu hoffen gewagt.
Schnell, Hilda! Meine Uniform! Ich muss ins Revier!
Wie weit werden denn die neu erweckten Lebensgeister unseren Förster tragen? Und Parallelität der Ereignisse? Auch Martin Mückenheim ist aus dem Hause in Richtung Silberteich gelockt worden.
Mensch, wenn das stimmt. Eine klasse Sache. Wann bekommt man schon mal den weißen Hirsch zu sehen? Alle Jubeljahre mal einen. Und auch nur, wenn man ein schweinemäßiges Glück hat. Ich frage mich nur, warum Christian Klapproth mich davon informiert. Na, hat wohl ein schlechtes Gewissen.
Martin Mückenheim unterdrückt schnell seinen aufkeimenden Argwohn gegen den Wilderer-Kollegen. Man hält eben zusammen, wenn es um etwas Besonderes geht, wie bei dem weißen Hirsch. Kaum ein Mensch hat je das Tier sehen können, hält es sich doch stets in den Dickungen der Wälder auf und kommt nur selten zum Vorschein. Die Freude Mückenheims war so groß gewesen, dass er sogar vergessen hat, seine Büchse mitzunehmen.
So, jetzt hinter der Gabelung. Da muss ich vorsichtig sein, sonst könnte er meine Witterung bekommen.
Halt! Stehen bleiben!
Mückenheim schreckt zusammen. Die Stimme ist knapp hinter ihm und er merkt, dass sich ein Gewehrlauf in seinen Rücken bohrt.
Was soll das? Wer ist da? Ich bin unbewaffnet.
Hast es ja mächtig eilig, Martin. Joggst du oder was?
Oh, komm, du. Hätte ich mir ja fast denken können, dass du es bist. Welcher Clown sollte hier im Walde mit der Waffe rumspielen und Leute erschrecken?
Oh. Hab mal nicht so eine große Fresse, sonst geht hier gleich der Hirsch ab und du...
Weiter kommt Aukam nicht. Mückenheim dreht sich plötzlich um, packt blitzschnell Aukams Waffe, zieht den Mann, der an dem Gewehr festhält, samt Büchse zu sich heran, rammt ihm den Kolben in die Rippen, dass Aukam vor Schreck das Gewehr loslässt und wie ein Frosch nach Atem ringt. Mückenheim wirft die Waffe beiseite und geht nun mit seinen großen, stahlharten Fäusten auf Aukam los.
Oh, Martin, Mensch, war doch nur ein Späßchen. Hör auf, auf!
Die Urgewalt, die sich in Mückenheim durch die Ereignisse der letzten Wochen angestaut hat, entlädt sich nun über den bedauernswerten Jochen Aukam. Mückenheim verdrischt den Halbstarken nach Strich und Faden und ohne Rücksicht. Und Aukam, der Waffennarr, hat gegen die Fänge des Martin Mückenheim keinerlei Chance.
Hey, lass mich los!
Ich werde dich lehren, die Waffen gegen mich zu richten, du Hosenscheißer! So, und hier oben kannst du jetzt abkühlen.
Mückenheim packt Aukam und ehe dieser sich versah, hängt er schon an einem starken Ast in knapp 2 Meter Höhe, aufgehängt an seinen breiten grünen Hosenträgern. Hier zappelt er nun wie ein Fisch auf dem Trockenen und schamputert vor sich hin.
Mach keinen Quatsch, Martin! Los, lass mich wieder runter!
Erst sagst du mir, warum du mir hier aufgelauert hast.
Es war so. Onkel Christian hat mich befohlen, hier auf dich zu warten und dir die Fährte zu zeigen. Vom weißen Hirsch, ehrlich, du.
Was weißt du vom Hirsch? Hast du ihn gesehen?
Natürlich. Und Onkel Christian hat gesagt, wenn der Martin kommen tut, zeig ihm, wo der Hirsch steht.
Mit deinem Gewehrlauf im Rücken.
Ein kleines Späßchen, Alter. Nun los, hol mich hier wieder runter.
Ich finde eigentlich, dass das Plätzchen für dich gut geeignet ist.
Oh, du Sauke, was hast du denn davon, wenn ich hier rumhänge, du?
Spaß, Jochen, hey. Nur Spaß.
Komm, hey.
Also dann, zapple fleißig.
Hey. Karlchen! 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 Wo bist du? Wo stehst du? Zeig dich doch, ich bin's!
Ein ausgewachsener Förster in voller grüner Montur streift durch den Wald am Silberteich und ruft in unregelmäßigen Abständen:
Karlchen! Karlchen!
Ja, es ist Forstinspektor von Roller, der hier nach seinem weißen Hirsch ruft. Er scheint wirklich von Sinnen zu sein, seitdem die Wilderer ihm mit dem Tod seines Hundes und mit dem Wildgemetzel übel mitgespielt haben. Nur zu gut weiß von Roller, dass ein Hirsch dann, wenn man ihn ruft, eher das Weite sucht, als die Nähe findet. Aber von Roller schreit unbeirrt weiter.
Karlchen, sei vorsichtig! Das Wilddiebsgesindel ist hinter dir her! Karlchen!
Und so ruft und läuft Eberhard von Roller in den Wäldern rings um das stille Gewässer herum. Vom Wahn beseelt, dass sich sein weißer Hirsch in großer Gefahr befindet und von ihm gerettet werden muss. Nun, er hat das Tier vom ersten Augenblick an geliebt, als es vor Jahren in seinem Revier aufgetaucht ist.
Gehegt und gepflegt habe ich dich, Karlchen.
Und so ist das sonst eigentlich nur in der Fabel existierende Tier sogar standorttreu geblieben. Mehr noch, von Roller hat bei ihren Begegnungen immer das anheimelnde Gefühl gehabt, dass der weiße Hirsch seine Zuneigung gleichermaßen erwidern würde.
Karlchen!
Der Förster läuft jetzt an der großen Lichtung nördlich des Waldsees vorüber. Wie ein Wilder wühlt er sich durch eine angrenzende Schonung, reißt dabei bisweilen die unteren Äste hoch, in der selbsttäuschenden Annahme, dass sich der Hirsch vielleicht spaßeshalber hinter der Hecke versteckt halten könnte. Schließlich trifft er dort dann doch jemanden, allerdings nicht jenen, den er fortwährend gerufen hat. Umso größer ist sein Entsetzen.
Mückenheim, du Luder!
Herr von Roller, Sie?
Mückenheim, ebenfalls auf der Suche nach dem Fabelwesen, ist nicht weniger erstaunt.
Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, wer hier wie ein Wilder durch die Gegend brüllt.
Der Vorwurf trifft zu. Denn der Forstinspektor hat sich wahrlich entgegen allen weidmännischen Regeln trampeltierartig und gleich einem Lautsprecher durch den Forst bewegt.
Wer ist Karlchen? Vermissen Sie jemanden?
Du scheinheiliger Schuft, Mückenheim. Tu doch bloß nicht so, als wüsstest du nicht genau Bescheid. Wo ist der Hirsch? Wo hast du ihn abgeknallt?
Wie von Sinnen stürzt von Roller auf den verdutzten Mückenheim zu, der ob seines Erstaunens zu keiner Gegenwehr fähig scheint. Der Grünrock reißt und zerrt an Martins Jacke, so als ob die schäbige Klamotte als Pfand für den Hirsch herhalten soll. Als er das hässliche, von der Zeit angenagte Kleidungsstück endlich in den Händen hält und gerade im Begriffe ist, sie wild schwingend dem Wilddieb um die Ohren zu hauen, kracht plötzlich ein Schuss. Forstinspektor Eberhard von Roller starrt sein Gegenüber, den Wilddieb Martin Mückenheim, mit mächtig aufgeblähten Augen und weit geöffnetem Mund an. Die heimtückische Kugel hat ihn knapp neben dem Herzen getroffen. Von Roller wird schwerer und schwerer. Während Mückenheim nur pfennigweise versteht, was hier eben vor sich gegangen ist. Entsetzt weicht er zurück, als von Roller stark blutend auf den Waldboden stürzt. In seinen Händen hält er noch immer Mückenheims Jacke, wie eine Trophäe. Und noch einmal bäumt er sich auf in seinem Todeskampf.
Mörder! Erst Eime, dann meinen Hund und meinen Hirsch. Du Mörder! Mörder!
Martin Mückenheim hat sich über den Sterbenden gebeugt, der im letzten Wahn seines offensichtlich ohnehin geschwundenen Geistes noch einmal die einzigen für ihn noch relevanten Gedanken Revue passieren lässt und sie seinem verhassten Kontrahenten entgegenstößt. Nun hat er seinen letzten Atemzug getan.
Mein Gott. Er stirbt. Ich muss weg. Wenn man mich jetzt neben von Roller findet.
Bei Mückenheim macht sich Panik breit. Er weiß nur zu gut, dass im Wissen um der beiden Verhältnis ihn ein jeder, selbst der ihm wohlgesonnenste, für den Tod des Försters verantwortlich halten würde. Also kann nur abhauen seine Devise sein. In seiner Konfusion hetzt er allerdings in die Richtung, aus der der Schuss gefallen ist. Völlig ignorierend, dass der heimtückische Schütze vielleicht noch auf der Lauer liegt. So hört er auch nicht auf den Schrei des Eichelhähers. Der Wächter des Waldes schwingt aufgebracht von der Spitze einer hohen Fichte, als es unten in einer Schonung knackt und raschelt. Auf den Weg tritt Christian Klapproth, das Gewehr locker geschultert.
Hey, Martin!
Klapproth! Du, hier? Hast du den Schuss gehört?
Den Schuss? Na klar. Wusste aber noch gar nicht, dass du neuerdings gleich in Panik gerätst, nur weil ein Waldemann Schüsschen fällt.
Von Roller!
Der Försterhund hat einen weißen Hirsch erledigt?
Er ist tot.
Schade um das Tier.
Das Tier? Von Roller ist tot.
Da bin ich aber froh. Ich meine, dass der Hirsch noch leben tut.
Tu bloß nicht so scheinheilig, Christian. Hätt's eigentlich gleich wissen müssen. Ich wette, du hast geschossen.
Ich?
Ja, du. Oder was tust du so rein zufällig wenige Meter vom Tatort?
Wir sollen das misstrauen. Hab auf dich gewartet. Wollten doch zusammen weißen Hirsch nachstellen.
Hör bloß auf! Reingelegt hast du mich. Wieder einmal. Gib's doch zu. Du hast von Roller erledigt. Es ist alles von dir arrangiert worden. Und ich habe jetzt wieder die Schnauze zu halten, um mich nicht selbst zu belassen.
Was für eine Aufregung, Martin. Nur weil ein verdammter Grüdor Kopsi-Yang ist. Lass uns lieber gleich abhauen, ehe als nächstes jemand dich beschuldigen tut.
Nun, es geht schon auf 8 zu. Seit 6 Stunden ist Eberhard jetzt draußen im Revier. Da mache ich mir aber doch langsam Sorgen, ob ich mal Forstoberinspektor Falkenstein anrufe. Aber nein, wie sieht denn das aus? So als wüsste ich nicht, wo mein Eberhard jetzt steckt. Oder ob ich selbst mal nachschaue? Oh mein Gott, es wird doch nicht wieder was passiert sein.
Hilde von Roller ist von Zweifeln und Selbstvorwürfen angenagt. Schließlich hat sie ihren Mann auf eigene Verantwortung aus der Psychiatrie geholt. Und nun ist er nicht zurückgekehrt.
Es gilt. Ich mache mich auf den Weg. Ich habe ihn aus der Psychiatrie herausgeholt. Da kann ich es mir nicht leisten, dass er im Wald verloren geht.
Hilde geht eine Weile, bis sie plötzlich aus einiger Entfernung laute Rufe vernahm. Hilfe scheint dort jemand zu schreien. Sie geht in diese Richtung, wenngleich sie sofort ausmacht, dass es sich nicht um die Stimme ihres Mannes handelt.
Das kann doch nicht wahr sein. Was machen Sie dort oben?
Hilde von Roller hat Jochen Aukamm entdeckt und muss ein Lachen unterdrücken.
Scherzhaft gesprochen, ich häng hier so rum.
An seinen Hosenträgern aufgehängt, zappelt der junge Wilddieb verzweifelt in einer Astgabel. Hilfesuchend blickt er auf die Förstersfrau hinab.
Ich bitte Sie, helfen Sie mir.
Wer hat Sie dorthin gehängt? Etwa mein Mann, der Förster von Roller?
Ach was, dummes Zeug, der Mückenheim war's, der Halunke.
Mückenheim? Moment mal, jetzt erkenne ich Sie erst. Sie heißen Aukamm und gehören doch auch zu dieser Wildererbande.
Ich? Aber nein. Würde mich denn ein Freund hier an Ast hängen tun und rumbaumeln lassen wie vergammeltes Obst?
Hast du den Förster gesehen?
Kein. Nur Mückenheim, das Schwein. Ist anschließend von hier zum Silberteich runtergemacht. Und bald drauf ist dort auch ein Schuss gefallen.
Ein Schuss? Wann war das?
Weiß nicht genau. Man tut hier oben ganz das Zeitgefühl verlieren. Dafür weiß ich jetzt, wie sich eine Trockenpflaume fühlen muss.
Wie komme ich jetzt am schnellsten dorthin?
Der zappelnde Aukamm weist Hilde von Roller mit dem Arm die Richtung. Sie marschiert los, ohne ihn eines weiteren Blickes zu würdigen. Obwohl Aukamm weiter bettelt, sie möge ihm helfen.
Bitte veranlassen Sie, dass man mich hier runterholen tut, bevor ich hier zu Dörrobs ausgetrocknet bin.
Da bleibt Hilde von Roller hart. Für sie gilt es, ihren Eberhard zu finden, bevor es zu spät ist. Oder ist es bereits zu spät?
Klapproth und Aukamm, diese Saukerle, die haben mir ja eine prächtige Falle gestellt. Und ich tappe hinein. Von wegen den weißen Hirsch gesichtet. Die haben das geplant.
Als Mückenheim von Roller gegenübersteht und plötzlich der Schuss den Förster getroffen hat, da hat Martin Mückenheim nur eines gedacht. Flucht. Nicht noch einmal will er für Verbrechen verantwortlich gemacht werden, mit denen er überhaupt nichts zu tun hat. Nun ringt Mückenheim mit sich. Soll er zum Tatort zurückkehren? Immerhin sprechen zwei Dinge dafür.
Wenn der Roller nun so ein schussharter Knochen ist und vielleicht gar nicht tot ist.
Das ist der eine Grund. Mit schusshart bezeichnen die Weidmänner ein Tier, das angeschossen ist, sich aber wieder aufrappelt. Ist vielleicht auch Förster von Roller so ein schussharter Geselle, der nun vielleicht noch der Hilfe bedurfte?
Und dann meine Jacke. Die hat er mir doch noch entrissen. Die würde ja ein prächtiges Beweisstück meiner Schuld an diesem Attentat abgeben.
Mückenheim hat fertig gerungen. Er hat den Kampf gegen das Böse gewonnen und macht kehrt. Im Laufschritt spurtet er zurück zum Tatort, den er ebenfalls im Laufschritt verlassen hat. Völlig außer Atem gelangt er an die vom Mondlicht beschienene Lichtung, auf der er aus einiger Entfernung etwas am Boden liegen sieht. Nun pirscht er sich langsam heran.
Er liegt noch da. Reglos.
Mückenheim holt seine Taschenlampe aus der großen Beintasche und leuchtet von Roller mitten ins Gesicht. Blutunterlaufene, starre Augen stieren in seine Richtung. Mückenheim versucht, den Puls zu fühlen. Nichts.
Der ist tot. Mausetot ist der grüne Mann. Weidmannsruh, Herr von Roller.
Nun versucht Mückenheim, dem Toten die Jacke zu entreißen, die dieser bei Mückenheims Flucht in den noch immer starken Händen des sterbenden Körpers festgehalten hat. Es gelingt ihm, nachdem er die erstarrten Finger auseinandergedrückt hat. Mückenheim will sich aufrichten, um zu gehen.
Habe ich dich erwischt, Bürschchen?
Hilda von Roller hat auf der Suche nach ihrem Mann die Lichtung erreicht und hat Mückenheim gesehen, wie er sich im Schein der Taschenlampe über ihren Mann beugt.
Er ist tot.
Umgebracht hast du ihn. Umgebracht, du Mörder.
weil er wusste, dass du auch Forstoberrat Eime schon umgebracht hast. Eberhard!
Nun, wie verhält sich Mückenheim jetzt? Die Situation scheint eindeutig, wenngleich er nicht der Mörder ist. Aber wird man ihm glauben?
Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Kommissar.
Theo Tempo, Lokalredakteur der Annensteiner Zeitung, stürzt in die Diensträume der Kriminalpolizei, direkt auf Kommissar Schleicher zu.
Na, Kommissar, gibt's was Neues im Fall Mückenheim?
Steht alles in der Zeitung, lesen Sie selbst.
Haben Sie was gegen meinen Artikel?
Wusste gar nicht, dass Sie jetzt auf Teufel komm raus versuchen, Ihre Kollegen vor der Regenbogenpresse auszustechen.
Wie darf ich denn das verstehen?
Kostprobe. Wilddieb meuchelt Förster, Täter Mückenheim auf der Flucht, Ehefrau konnte im letzten Moment entkommen.
Stimmt das etwa nicht? Frau von Roller hat Mückenheim doch überrascht, als er den toten Förster noch ausrauben wollte.
Woher wissen Sie das?
Was?
Dass er von Roller ausrauben wollte.
Was sonst hätte er von ihm gewollt?
Vermutungen, alles Vermutungen, aber so eine Schlagzeilen produzieren, da sind Sie schnell bei der Hand.
Hören Sie mal, gleich werden Sie mich sicher mit der Neuigkeit überraschen, dass Mückenheim gar nicht der Mörder ist. Nur ein barmherziger Samariter, der erste Hilfe leisten wollte.
Das habe ich nicht behauptet, mein lieber Tempo. Ich meine nur, dass noch nicht bewiesen ist, ob Mückenheim tatsächlich der Täter ist. Wahr ist nur, dass er sich beim Eintreffen der Ehefrau über den Toten beugte. Wahr ist, dass er flüchtete und noch auf der Flucht ist. Wahr ist aber nicht, wie Sie so herzlich zu beschreiben belieben, dass die Ehefrau nur mit knapper Not und durch puren Zufall dem Mörder entkommen konnte. Auch wenn sich sowas zugegeben aufregender liest.
Hören Sie auf, die Frau hat sich bedroht gefühlt, hat sie mir selbst gesagt.
Sie hat aber auch gesagt, und das finde ich leider nirgends in Ihrem Artikel, dass sie keine Waffe an Mückenheim gesehen hat. Und ein Gewehr hätte ihr doch auffallen müssen, oder?
Wieso Gewehr? Sagen Sie bloß, Sie haben die Tatwaffe.
Die Obduktion hat ergeben, dass es sich um ein Repetiergewehr gehandelt hat, Kaliber 7,65. Und wir haben den Tatort im Umkreis von 200 Metern systematisch abgesucht, aber kein Gewehr gefunden. Und da, wie Frau von Roller sich fast sicher ist, Mückenheim kein Gewehr bei sich trug, frage ich Sie, wie hat er das gemacht?
Das ist mal eine Information, mit der man echt was anfangen kann. Ich sehe die Schlagzeile schon vor mir. Mörder warf die Tatwaffe über 200 Meter weit. Tschüss, Kommissar, und vielen Dank dafür.
Ist das jetzt bare Münze, was Lokalreporter Theo Tempo da äußert?
5 Uhr morgens.
Bernd Jürgen Eime, Sohn des auf mysteriöse Weise ums Leben gekommenen Forstamtsleiters in Braunburg, hat die ganze Nacht gegrübelt.
Mein Gott, habe ich denn eigentlich gar kein Auge zugemacht diese Nacht? Wilddieb meuchelt Förster. Wilddieb Mückenheim auf der Flucht.
Ein ums andere Mal hat Bejus diese Schlagzeilen der Annensteiner Zeitung schon gelesen. Nun starrt er wieder in den Raum und denkt darüber nach, wie sein Vater gestorben sein könnte.
Scheißkarre, verdammt nochmal!
Im Hof der Bierschwemme versucht deren Wirt Günni Waldorf schon in aller Frühe sein Auto zu starten. Erfolglos, wie man hört.
Was ist denn da bloß los da unten? Was macht denn der Waldorf für einen heilen Lärm morgens um 5?
Wenn du jetzt nicht anspringst, du Monster, dann trete ich dir gegen die Reifen. Du hast doch wohl einen Vogel, du Scheißkarre.
Beju ist durch Günnis Wutausbrüche ans Fenster gelockt worden. Er sieht, wie der rundliche Wirt fluchend ums Auto läuft, hier und da gegen das Fahrzeug tritt, so als wolle er ihm damit seine Überlegenheit demonstrieren. Beju muss ein wenig lachen, als er Waldorf wie ein aufgescheuchtes Huhn auf dem Hof umherlaufen sieht.
Was denn los, Günni? Was machst du denn für ein Spektakel?
Das hörst du doch wohl. Die Karre springt nicht an.
Ja, und meinst du denn, sie springt an, wenn du sie mit Fußtritten traktierst? Du machst ja unsere ganzen Hausgäste wach.
Bring mich nicht vor Sonnenaufgang zur Weißglut, Helga.
Günni, wenn du zum Großmarkt fährst, dann bring doch bitte zusätzlich eine Kiste Champignons mit. Auf dem Schützenfest lassen die sich immer gut losschlagen.
Ja, wie kommst du darauf, dass ich zum Großmarkt fahre?
Du wolltest doch Wildfleisch holen, oder? Sonst holst du es doch auch vom Großmarkt, oder nicht?
Oh, heiliger Sandpumpis.
Das ist ja ein eigenartiger Vorgang. Weshalb fährt denn der Waldorf zum Großmarkt, wo er doch hier direkt am Wild sitzt?
Ja, da ist es wieder, das Fleisch aus dem Holze, wie die Bergbewohner sagen. Wildfleisch. Würde Günni es bekommen?
Ende Folge 4.